der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten sonst irgendwas, wann ihr uns gerade hört. Liebe Hörenden des schönsten Podcasts aller Zeiten, vielleicht nicht der beste, vielleicht nicht der klügste, aber auf jeden Fall der schönste Podcast. Und das liegt an den Mitwirkenden dieses Podcastes. Wir haben diese Woche viele kleine Themen für euch vorbereitet, weil in der Welt auch viele kleine Themen passiert sind. Und apropos viele kleine Themen, ich begrüße in Berlin Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian, und ich begrüße das größere Thema Sebastian Hengstmann.
So, auch schon vom Gewicht her. Ja, war eine krasse Woche. Beginnen möchte ich eigentlich mit dem wichtigsten Thema, was uns alle sicherlich am brennendsten auf den Nägeln liegt. Der Bundeshaushalt 2024 ist verabschiedet worden. Das klingt ja übelst langweilig. Das ist ja immer so, oh, der Bundeshaushalt ist verabschiedet worden. Langweilig, aber nee.
Nein, nur von der Bundesregierung. So. Die echte Haushaltsberatung kommt ja im September, dann erste Lesung. Und dann, das wissen wir noch vom letzten Jahr, kommt das mit diesem Zauberwort Ende November, Anfang Dezember.
Was wird es dieses Jahr sein? Pimmelkopf?
Nur zur Erklärung, also es gibt, ich wollte mir doch eigentlich ein Schnapsglas hier hinstellen für entsprechende Bemerkungen deinerseits.
Ach komm.
Nein, also das ist immer, in der dritten Lesung gibt es, oder in der zweiten Lesung gibt es dann immer ein Codewort, was die Haushaltspolitiker aus dem Ausschuss quasi im Plenum streuen und in jeder Rede dann verwenden, und man weiß es noch nicht, und man wird es erst nach der zweiten oder dritten Rede bemerken, was das denn sein wird. Also das wird wieder spannend, aber aktuell hat es erstmal nur die Bundesregierung diesen Entwurf verabschiedet. Ja.
Naja, das Krasseste ist, es ist der erste Bundeshaushalt seit 10 Jahren, glaube ich, mit Kürzungen. Ne? Das ist, glaube ich, das Interessante an dem ganzen.
Genau, weil es ja gegenüber den letzten Jahren, wo es ja mehr Ausgaben gab, wo die Schuldenbremse gerissen wurde, die ja beinhaltet, dass man höchstens 0,35% des Bruttoinlandsprodukts Schulden aufnehmen darf. Ich weiß nicht, wo dieser Betrag herkommt, aber so ist es.
Und jetzt werden sich schlaue Finanzwissenschaftler uns gedacht haben.
Ja, jetzt wird es eingehalten. Das ist verbunden mit einigen Kürzungen. Das Elterngeld zum Beispiel wird nicht in der Summe gekürzt, aber in der Anzahl der Leute, die es bekommen.
Also sprich, die Milliardäre kriegen kein Elterngeld.
Genau, also das ist jetzt, der Stammtisch freut sich, weil die Reichen wieder für irgendwas bestraft werden. Genau. So kann man es sehen.
Denen geht es ja schon gut genug, die sind ja reich.
Also es geht, bisher gab es das Elterngeld ja auch nicht für die Milliardäre, sondern für ein Einkommen ein zu versteuerndes Einkommen. Das ist ja nicht das gleiche wie insgesamt Einkommen, da ziehen wir noch Werbungskosten und so weiter ab und auch die Krankenversicherung. Pro Person 250.000 und pro Paar 300.000 Euro pro Jahr. Und jetzt wird das halbiert auf 150.000 pro Jahr. Mhm. Also die über 150.000, die kriegen kein Elterngeld, wobei man da immer dazu sagen muss, das Elterngeld war immer gedeckelt pro Monat 1.800 Euro.
Maximum.
Also es war immer ungefähr 2/3 des Einkommens, was man dann ja nicht mehr hat, wenn man diese Monate nimmt. Aber gedeckelt auf 1.800.
Also das heißt, alle, die ein Einkommen von über 150.000 Euro als Single haben, sind nicht mehr elterngeldberechtigt.
Ja.
Es geht hier wieder nur gegen die grünen Wähler. Merkst du das?
Ja, das ist aber, also wenn wir da, genau, also wenn wir da jetzt auch wieder ausführlich drüber reden, das ist wie ständig, letztes Jahr gab es ja irgendwelche Prämien für Inflation, für Heizung und so weiter. Wer soll das kriegen? Auf keinen Fall die Reichen, ja, also obwohl es natürlich, letztes Jahr war es ja erwiesenermaßen günstiger für den gesamten Beamtenapparat, allen es auszuzahlen, als es irgendwie mühsam zu berechnen, weil der Staat ja offenbar solche Daten nicht hat. Und jetzt ist es anders, jetzt wird das Elterngeld wird ja sowieso nach dem Einkommen berechnet, also diesmal liegt es wohl vor.
Ja, aber pass auf, ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die über bestimmten Einkommensgrenzen liegen, und die beantragen sowas einfach nicht, weil die da keinen Bock drauf haben. Also man sollte vielleicht auch manchmal...
Ja, aber machen die dann Elternzeit? Nee, auch nicht. Nö. Also die arbeiten einfach weiter, genau.
Oder auch nicht und bleiben einfach zu Hause und leben von ihrem Ersparten, verstehst du, was ich meine?
Echt? Die verzichten dann auf 1.800 pro Monat?
Ja, ich kenne Leute, für die ist das, oh, das ist, was, nur 1.800, das lohnt sich doch nicht dafür zu machen.
Okay, ja, vielleicht sollte man es diesen Leuten auch tatsächlich wegnehmen. Das ist.
Ja, nee, also die muss man ja nicht, weil die nehmen es ja nicht.
Ja, stimmt. Aber ja, jetzt ist halt die Frage, kam auch gestern in der Berichterstattung, die letzten Tage in der Berichterstattung, das ist ja keine Sozialleistung. Und der gemeine linke Stammtisch-Mensch denkt immer, alles sei Sozialleistung und alles sei nur für die Armen da. Hm. Und das ist ja ausdrücklich nicht der Fall, von Ursula von der Leyen eingeführt worden, sondern sollen alle Schichten animiert werden, Kinder zu kriegen. Ja, das hat genau, ja auch funktioniert.
Und vor allem auch in Elternzeit. Es sollen ja vor allem die Männer motiviert werden, auch in Elternzeit zu gehen. Das ist ja das Hauptding, was dahinter steht.
Genau. Und die meisten Männer nehmen heutzutage ja auch ganz genau 2 Monate, weil mehr nicht erlaubt ist.
Das ist ja so nicht wahr. Sondern es sind maximal 14 Monate insgesamt erlaubt. Und ein Ehepartner darf aber maximal 12 nehmen, um eben auch den zweiten Ehepartner zu motivieren, wenigstens 2 Monate in Elternzeit zu gehen. Das machen übrigens tatsächlich ganz oft die Männer. Ich kenne aber auch schon Fälle, wo es umgekehrt ist.
Naja, die gibt es ja, aber es ist natürlich von Anfang an diese Regelung gewesen, 14 Monate aufgeteilt in höchstens 12 und höchstens 12 Monate pro Person. Das war, glaube ich, aus meiner Sicht am Anfang war es fortschrittlich, aber der Denkfehler war halt, dass es dann genauso aufgeteilt wird. Und man müsste eigentlich sagen, es gibt höchstens 7 Monate pro Person und in der Summe sind es dann bis zu 14. So wäre dann.
Genau.
Da kann man es ja immer noch so gestalten, wie man es macht.
Und ich sag mal so, diese Deckelung von 1.800 €, die galt schon zu der Zeit, wo mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Und die wird jetzt 12. Ich würde langsam auch mal über die Höhe des Elterngeldes nachdenken.
Ach so, die Summe war immer die gleiche?
Immer 1.800 € Maximum. Und das war vor 12 Jahren. Und ich weiß nicht, ob Frau von der Leyen schon mal, die ist ja nicht mehr Familienministerin, aber das Wort Inflation, auch das würde ich mal anpassen. Weil es werden ja immer weniger, die dann sagen, okay, für das Geld bleibe ich zu Hause.
Das ist halt immer das Problem, wenn so feste Beträge in Gesetzen stehen. In den meisten dieser Gesetze im Sozialgesetzbuch stehen ja einfach irgendwelche Beträge drin und da muss der Gesetzgeber immer, erst recht, wenn es jetzt gerade so weit nach oben geht mit der Inflation, muss immer so ein bisschen durchpflügen und gucken, was steht da eigentlich. Oder weiß nicht, kann man grundsätzlich sagen, das wird angepasst nach der Inflation oder nach dem so und so Warenkorb.
Ja, also du kannst ja im Prinzip reinschreiben, einen Gegenwert von 1.800 € im Jahr 2005. Und passt sich aufgrund der Inflationsrate so, automatisch an.
Könnte man
an.
Machen, das passiert
Näheres
aber nicht.
Regelt Paragraf so und so.
Genau. Ja, also, wie gesagt, das ist halt jetzt so, muss man nicht toll finden, weil es halt wirklich in einer gewissen Mittelschicht dann eben auch dazu führt, dass dieses Elterngeld wegfällt. Und das zeigen ja alle Studien, wenn ein Paar irgendwelche finanziellen Nach- oder Vorteile in der Entscheidung sieht, dann handelt man danach. Heißt, es wird werden in Zukunft gerade in der Mittelschicht wahrscheinlich ein paar mehr Frauen doch unbezahlt einfach zu Hause bleiben.
Oder es werden weniger Kinder geboren.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Kinderwunsch ist tatsächlich nicht. Also es gab Ende der Nullerjahre gab es ja so einen kleinen Kinderaufschwung, aber ob der jetzt zwingend nur mit dem Elterngeld zu tun hatte oder auch andere Faktoren, das weiß ich nicht. Also daran sollte man tatsächlich seine Entscheidung nicht festmachen, an diesen 1.800.
Sagte der erfolgreiche Vater Tilman Lucke.
Ja, also ich meine, man darf sich ja entscheiden, aber dieses Argument sollte doch das kleinste
Nein,
sein.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es geht einfach darum, dass die Geburtenrate bei uns im Osten war das ja wirklich so, dass die wirtschaftliche Not, die ja wirklich nach der Wende herrschte, also gerade in den ersten 10 Jahren nach der Wende, ging ja so ab 92 ging das ja hier gerade bei uns in Sachsen-Anhalt steil bergab. Mhm. Wir haben natürlich ganz viele gesagt, ich kann jetzt keine Kinder in die Welt setzen. Und das ging so mit Rot-Grün, ging das so langsam los, dass die Leute sich der Konsequenzen des Geschlechtsverkehrs wieder etwas positiver gegenüberstanden.
Ja, letztlich mit den Hartz-IV-Reformen ja sogar, die ja gerade im Osten nicht so beliebt waren. Da gab es mal so eine Sabine Christiansen-Sendung, wo Reinhard Höppner.
Die Älteren werden sich erinnern an Sabine Christiansen.
Und die noch Älteren an Reinhard Höppner.
So.
Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, der saß da in so einer Talkshow und da wurde so gelästert. Ja, der Osten, Mecklenburg-Vorpommern, so ganz Schlusslicht. Und dann sagte er, nee, sorry, also wir sind gerade Schlusslicht. Ich muss die Kollegen da in Schutz nehmen, ja.
Ja, mein Vater hat damals immer auf der Bühne gesagt, wenn Landtagswahlen waren, wir wählen nicht, um die rote Laterne loszuwerden, wir wählen nur, wer die rote Laterne halten darf. Und das ist ja teilweise bis heute so, das muss man einfach sagen. Also in der Arbeitslosenstatistik haben wir inzwischen Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hinter uns gelassen, das ist beeindruckend. was Abwanderung, Bevölkerungswachstum und so weiter betrifft, also wir liegen immer auf den hinteren drei Plätzen, aber eigentlich sind wir immer Letzter. Es gibt Gründe zu erklären, warum wir nicht Letzter sind, aber das sind meistens irgendwelche fadenscheinigen Gründe. Zum Beispiel sind wir das erste Mal seit 33 Jahren wieder gewachsen. Also hat das Land Sachsen-Anhalt keine Bevölkerung verloren. Also sprich der sogenannte demografische Wandel. Es sind nicht mehr Kinder geboren, als gestorben sind. Das stimmt nicht, sondern wir haben einfach ukrainische Flüchtlinge dazu gekriegt. Mhm. Und dadurch ist die Bevölkerungszahl wieder gewachsen. Also nach wie vor ist Sachsen-Anhalt am Arsch. Wir betteln uns immer so ein bisschen mit Mecklenburg-Vorpommern, wer am Arscher ist. Aber bei MacPom ist ja nochmal ein extremer Sonderfall, weil du hast ja in MacPom hast du ja gar nichts. Ja. Du hast nur den ehemaligen Bezirk Rostock, den sogenannten Ostseebezirk. Das war ja so ein ganz schmaler Bezirk, der quasi nur an der Ostseeküste lang ging. Und da hast du Tourismus, 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 Tourismus. Der Kollege Christopher Dietrich, der sicherlich auch was sagen wird, lieber Kollege von uns, der kommt ja aus Rostock. Und der sagt, du bezahlst da inzwischen in Rostock Mietpreise wie in Köln oder in Hamburg oder in Berlin. Das hat aber was damit zu tun, dass das wirklich eine Touristenhochburg ist und dass da wirklich Industrie ist. Aber ansonsten, der Rest Mecklenburg-Vorpommerns, selbst die Großstädte wie Schwerin und Neubrandenburg, sind tot. Töter als tot. Also das ist eigentlich...
Und Schwerin ist nicht mal mehr eine Großstadt.
Neubrandenburg schon gar nicht. Ja. Aber das waren halt die drei...
Die
Bezirksstädte zu DDR-Zeiten. Also vor Mecklenburg-Vorpommern zu liegen, ist tatsächlich keine Leistung.
Ja.
Und ich glaube, wenn man den ehemaligen Bezirk Rostock da rausrechnen würde, dann wäre richtig. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich für die paar vernünftigen Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern noch leben. Schwerin ist eine wunderschöne Stadt, das muss ich wirklich sagen. Und in Neubrandenburg war ich auch schon mal. Aber das hat einfach was mit der Struktur des Landes zu tun. Dieses ganze Land müsste sich wahrscheinlich komplett auf Tourismus stürzen. Es ist ja nicht umsonst, dass diese Eroberung von irgendwelchen nationalsozialistischen Freiheitskommunen, dass sie sich Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern raussuchen. Die brauchen nicht mal irgendwelche Bevölkerung dazu vertreiben. Ja. Da gibt es ja nicht mal Bevölkerung. Stimmt.
Pro Kopf ist, glaube ich, schon der Tourismus am stärksten in Mecklenburg-Vorpommern.
Das definitiv, aber halt nur an der Ostseeküste. Und da ist so teuer, genau, dass du dich kaum noch umgucken kannst.
Ja. Gut, aber lassen wir es mal dabei.
Genau. Wir haben ja viele kleine Themen. Also was ich damit sagen will, der Bundeshaushalt wurde vom Kabinett jetzt verabschiedet und es ist der erste mit Kürzungen. Ich bin mal sehr gespannt.
Genau. Eine Sache ist dafür ein bisschen mehr im Bundeshaushalt seit gestern. Es gibt ja, manche haben ja Hobbys, manche Hobbys sind ein kleines bisschen teurer und Andreas Scheuer hatte ein Hobby, das uns jetzt 243 Millionen Euro kostet.
Hast du da auch so aufgeatmet, als du das gelesen hast? Das war ja mal von 500 Millionen die Rede.
Genau,
also da haben wir die Hälfte gespart.
Und wir gut verhandelt. Das ist eigentlich nicht üblich, wenn man mit Eventim irgendwas verhandelt.
So.
Eigentlich müssten die dann noch für dieses ganze Ereignis Maut noch eine Gebühr, dass man da teilnehmen durfte, also an der Veranstaltung Maut, genau, noch eine Gebühr von 100 Millionen dazu packen. Aber tatsächlich gab es jetzt Verhandlungen, die auch der Haushaltsausschuss schon abgesegnet hat. Bei 243 Millionen. Ja, also
Achtest du eigentlich inzwischen drauf, dass du deine Veranstaltung nach Möglichkeit nicht über Eventim verkaufen lässt? Nein, man kann es ja ganz oft nicht beeinflussen.
Man kann es oft nicht beeinflussen. Aber ich sehe dann manchmal, manche Leute lassen ja dann so ihre Eintrittskarten irgendwie liegen auf dem Stuhl und dann liegt da so von Eventim so mit so einem Fantasiebetrag, wo ich denke, ich wusste gar nicht, dass ich so teuer bin. Aber
genau.
Ich kriege halt leider von diesem Betrag dann nicht so viel. Oder also das Gleiche, ja.
Also das Lustige ist ja, du hast ja diesen Betrag und in den meisten Spielstätten, also ganz früher, als mein Bruder und ich angefangen haben, Kabarett zu spielen, lag ja der übliche Teilungsbetrag in Deutschland bei 70-30. Das war so 90er und Anfang der 2000er, 70-30 war so Standard. Einige kapitalistische Dreckschweine machten dann schon 60-40. Was ist bei dir Standard? Also 70% für den Künstler, 30% für die Spielstätte. Das war so der Standardteilungsbetrag. Inzwischen ist jetzt, glaube ich, 60-40 ganz oft. Was hast du so
meistens? Meistens auch 70-30.
Echt?
Aber manchmal wird da noch was abgezogen, irgendwie Kartengebühr oder irgendwas. Manche ziehen noch die GEMA-Gebühr ab und das ist eigentlich nicht ganz erlaubt, weil die GEMA ist immer Sache des Veranstalters.
Genau.
Also wenn man es vor der Teilung abzieht, ist tatsächlich der Löwenanteil beim Künstler.
Genau, aber man ist ja froh, spielen zu dürfen. Aber normalerweise könnte man den Veranstaltern richtig eins reinwürgen.
Ja, man unterschreibt ja auch vorher. Also es ist irgendwie alles so zweischneidig. Jedenfalls, Eventim verdient jetzt quasi ganz viel Geld, ohne was zu tun. Da bleiben sie ihrem Geschäftsmodell
genau treu. Und damit bleibt dann sozusagen, aber wenn du dann Eventim und die Bühren und die Bühren und die Bühren, das heißt, du hast von der Eintrittskarte, sage ich mal, die 10 Euro kostet, hast du heutzutage, kriegt der Künstler 6 Euro ab.
Mhm.
So. Das ist im günstigsten Fall. So, denn manchmal musst du dein Hotel noch selber bezahlen. Reisekosten zahlst du ja sowieso selber. So, ich sag mal, du kriegst von der Eintrittskarte, die 10 Euro kostet, bleiben dir am Ende jetzt immer mal ganz grob 4 Euro. So, jetzt schlägt aber Eventim noch Vorverkaufsgebühr, Systemgebühr und so weiter. Und dann kostet die Karte auf einmal 27 Euro und du als Künstler kriegst aber trotzdem nur 4 Euro.
Ja.
Das ist schon seltsam.
Ja.
Und deswegen
aber die werden, es kann durchaus sein, dass sie ein neues Geschäftsmodell finden werden, beispielsweise, wenn sie sich jetzt bei der, sie könnten sich beim Gebäudeenergiegesetz reinsneaken und sagen, wir verkaufen jetzt Wärmepumpen mit einer kleinen Wärmepumpenverkaufsgebühr.
Genau. Apropos Heizungsenergiegesetz, das ist ja jetzt auch, soll ja jetzt noch vor der Sommerpause, die fängt nächste Woche an, ne?
Ja, also morgen Nachmittag dann.
Genau. Soll jetzt noch durchgepeitscht werden? Durch den Bundestag, wird wohl auch gut gehen?
Nee, hast du es nicht mitgekriegt gestern Nacht?
Stimmt doch, heute Karlsruhe. Morgen Einmeldung, das habe ich aber noch so im Halbschlaf.
Genau, also eigentlich schon gestern Abend, für die abends wach sind, hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich diesen Tagesordnungspunkt vom Bundestag abgesetzt. Und das ist, weiß nicht, ob das jemals schon vorgekommen ist.
Genau, das habe ich nicht so richtig verstanden. Also die CDU hat einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt, dass das Gebäudeenergiegesetz jetzt erstmal von der Tagesordnung runter, das heißt, es wird jetzt nicht drüber abgestimmt.
Genau, also mit dem Argument, es ist zu wenig Zeit, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen, weil die...
Was ja stimmt.
Also diese ganzen Texte sind ja erst am Freitag den Abgeordneten zugänglich gemacht worden, dann gab es am Ausschuss und Anhörung und so weiter Anfang der Woche und man kann, also das ist auch einigermaßen nachvollziehbar, die Regierung hatte einfach nur Lust, dass jetzt endlich mal abzuräumen nach 4 Monaten großer Thematisierung. Also ich weiß auch nicht mehr, wie wir die letzten 4 Monate überstanden haben, also mit diesem einzigen Thema, naja. Und das, da wollten die unbedingt jetzt den Deckel zumachen, morgen auf der Tagesordnung. Das ist jetzt gestrichen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, eine Sondersitzung einzuberufen in der Sommerpause. Das mögen die Abgeordneten sehr gern. Dann aus dem Urlaub irgendwie rausgezogen werden oder was. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil so dringend ist es dann auch wieder nicht. Es soll ja
im Januar in Kraft treten. Das wird im September, wird das auf die Tagesordnung wieder kommen und dann ist gut.
Genau. Und deswegen, so ist das halt jetzt und da freuen wir uns noch mal über weitere 2
Monate. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das mal sagen darf, dieses Gesetz ist hauptverantwortlich im Moment für dieses extreme Umfragehoch oder zumindest symbolisch steht es dafür.
Ja, dann gibt es also Anfang September dann für die AfD nicht mehr 20, sondern 24%.
Ja, aber das ist einfach so, ja. Weil es kommt ja bei der, also dieses Gesetz ist ja relativ kompliziert. Wie jedes deutsche Gesetz, aber. Und bei den Deutschen immerhin, kommt an.
Ja?
Und bei den Deutschen kommt halt nur an, der Habeck will mir jetzt die Gasheizung rausreißen.
Aber immerhin, das Gesetz, wie es jetzt ist, also in der Ausschussfassung, das hat ja sogar den Segen von Monika Gruber. Die hatte ja eine zweite Demo abgesagt, weil sie gesagt hat, jetzt finde ich es in Ordnung. Also ich meine, das, letztlich kann man sich die zweite und dritte Lesung auch sparen. Man gibt es einfach an Monika Gruber und die sagt, so ist es.
Aber ich finde das ja total krass. Was steht in diesem Gesetz drin? In diesem Gesetz steht drin, dass bei Neubauten, bei Sanierungen, bei Wiedereinbau von Heizungen soll kein Gas mehr verbaut werden. Ja. Jeder Typ, meiner Meinung nach, wenn der Neubau sich eine Gasheizung einbaut, müsste ja sowieso, also das ist ja behandlungsbedürftig in meinen Augen. So.
Ich weiß nicht, vielleicht Andreas Scheuer, der ist ja mit großen Beträgen gewohnt zu rechnen, aber okay, alle anderen sollten aus Eigeninteresse das nicht tun. Ja.
So, und das steht jetzt in diesem Gesetz. Und du darfst sogar... Wenn du deine Heizung reparierst oder sanierst oder du, selbst dann darfst du ja theoretisch noch irgendwie, gibt es Möglichkeiten, deine scheiß Gasheizung zu behalten. Weißt du, warum ich meine Gasheizung noch nicht ausgetauscht habe? Weil ich die erst vor 10 Jahren habe einbauen lassen und es wirtschaftlicher Irrsinn wäre, aber ich werde nie wieder in meinem Leben eine Gas, eine Öl oder sonst irgendwas Heizung hier einbauen. Ich habe sogar kurzfristig schon überlegt, mir eine Wärmepumpe hier anzubauen, weil in der Siedlung, wo ich wohne, sieht man ja schon einige Außenventilatoren an den Häusern dranhängen. Wobei, was jetzt auch total interessant ist, es geht jetzt der große Wärmepumpenklau um. Es gibt kommen Spitzbuben, die sich nachts an Häuser anschleichen und Wärmepumpen abbauen, weil sie eine Unverschämtheit finden. Ich finde Diebstahl ja an sich schon eine Unverschämtheit, aber wie kann man denn den Leuten die Heizung klauen? Also bei aller Liebe. Egal. Und diese Wärmepumpen sind ja auch nur Zusatzleistungen, genau wie, also die meisten haben ja trotzdem noch eine Gasheizung drin.
Zur Sicherheit, ja.
Ja, genau.
Falls Nord Stream 1 wieder aufgemacht wird, kann man es nochmal verwenden, ja.
Und die Leute glauben aber wirklich, dass die Grünen jetzt kommen und dir die Heizung aus der Wand reißen. Ja, und dann wahrscheinlich halt nicht mal das Gas versiegeln. Verstehst du? Dann hast du Gas im Haus hier.
Ja, also es ist, ich glaube, die also es gibt ja, Habeck sagt, ja, also das Gas wird in 5, 6 Jahren unbezahlbar werden. Und das,
vermutlich war da damit sogar recht.
Ja, aber der Reflex ist, das glauben wir erstmal nicht. Ja. So, also das darf nicht teurer werden, also was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Genau. Und ich will es weiter benutzen. Und stattdessen, also es gibt ja seriöse Vermutungen, seriöse Prognosen, was das Gas dann kosten wird.
Genau.
Und klar, es gibt jetzt die LNG-Terminals und so weiter, aber das ist ja prinzipiell einfach teureres Gas als das genau. bisher von Russland, weil es ja weit unter dem, also es war ja letztlich immer ein Freundschaftspreis von Russland, mit aus Eigeninteresse natürlich, aber den gibt es halt jetzt nicht mehr. Und dann wird man allein aus diesem Grund schon wissen, dass es teurer wird. Naja, gut, also sollen die Leute machen und sollen sie sich ärgern, beziehungsweise, aber dann, das Schlimme ist ja dann, wenn sie dann in 5 Jahren noch Gas haben oder wieder eine Gasheizung und dann denken, oh shit, das ist ja teurer geworden. Wer wird dann aus deiner Sicht schuld sein?
Natürlich die Altparteien, weil man hat ja einfach nichts gewusst.
Ja, und die AfD hat dann nochmal 2% plus.
Genau. Naja, ich glaube, so langsam ist wirklich der Gipfel erreicht. Also hoffe ich zumindest. Mhm. Also das Maximum, was die NSDAP in den 40er Jahren gekriegt hat, Anfang der 30er Jahre, Entschuldigung, waren ja 42%. Das war ja das absolute Maximum, was die NSDAP, was für Weimarer Verhältnisse extrem gut war, weil so viel für eine einzige Partei war schon extrem gut, das muss man wirklich sagen. So, und sämtliche Wahlen, die jetzt gewonnen...
Korrektur 44, Entschuldigung, ich habe gerade nachgeschaut.
Waren es 44, ja?
Also bei der letzten Wahl 33 waren es 44%.
Da war aber die KPD schon verboten, ne?
Nö, die war drin, aber die konnte ihre Mandate dann nicht antreten, weil die verhaftet waren. Aber also die durfte man wählen, die haben 12% bekommen.
Ah, okay. Egal. So. Und sämtliche Wahlen, die jetzt gewonnen wurden, sowohl dieses Bürgermeisteramt in Ragun-Jesnitz als auch dieser Landratsposten im Landkreis Sonneberg, sind ja effektive Zahl von 30%. Das sind ja nur 30% der Wähler. Nun muss man sagen, naja, die Nichtwähler teilen sich ja auch nie. Aber ich glaube, alle, die AfD wollen würden, waren so angefixt, dass das jetzt klappen könnte, dass die auch alle zur Wahl gerammelt sind. Deswegen war auch die Wahlbeteiligung so hoch. War natürlich auch unter anderem deswegen so, weil ganz viele zur Wahl gerammelt sind, um die AfD zu verhindern. Aber das maximale Wählerpotenzial liegt hier halt bei 30%, was ich schlimm genug finde. Ja, aber dann muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass diese 30%, die AfD wählen, nicht alles Nazis sind. Da sind natürlich auch spunzdumme Hohlköpfe dabei.
Sagen wir mal, sie sind Teilzeit-Nazis. Sie sind halt in dem Moment Nazis, wo sie diese ankreuzen, wenn bei der nächsten Wahl wieder eine andere Partei dran ist, sind sie keine mehr. So würde ich es vielleicht sagen.
Darum, ich fiebere so dieser Wagenknecht-Partei entgegen. Einfach nicht, weil ich das unbedingt will, sondern einfach, weil mich mal interessieren würde, wie viel die wirklich abgraben.
Ein Feldversuch.
Ja, das würde mich echt mal interessieren.
Ja, also das schauen wir mal. Die Europawahl könnte ja der erste Test für diese Partei dann
es
sein.
Es wird sie nicht geben. Ich glaube nicht, dass die Wagenknecht genug treue Parteisoldaten zusammenkriegt, die Zeit und Energie in den Aufbau dieser Partei investieren.
Auch dazu gibt es ein Update. Die Landesgruppe Sachsen, der Linkspartei, und zwar die komplette, die hat jetzt einen Brief veröffentlicht und gesagt, wir bleiben. Und zwar sogar ihr bester Freund aus Leipzig, wie heißt der?
Sören Pellmann.
Ha! Ja. Ha! Genau, der wird, weiß nicht, ob das dann stimmt, aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen die alle, nee, wir wollen da nicht mitmachen.
Mhm.
Das kann natürlich auch dann dazu führen, dass sie das eben dann doch nicht antritt. Ja,
also wie gesagt, der einzige Grund, warum es nicht klappen könnte, ist ein organisatorischer, ist meine Meinung. Rein inhaltlich wäre die Wagenknecht schon längst weg vom Fenster. Aber es ist ein organisatorischer, die findet nicht genug Leute.
Ja, naja, und wie gesagt, sie ist faul. Ich glaube, das ist immer für solche Sachen immer auch ein ganz trivialer...
Ach, aber wenn ich jetzt Faulheit unterstellen würde, sie ist eine Diva. Sie hat bestimmte Dinge nicht nötig. Ja, pass mal auf. Jetzt mal ganz ehrlich, Timon. Wenn du dein eigenes E-Piano nicht zur Veranstaltung mitschleppen musst, weil irgendein Klavier... Also, wo ist deine Grenze? Würdest du sagen, du würdest auch auf dem Yamaha PSR 8 ohne Anschlagsdynamik spielen?
Und ohne Pedal und ohne alles, ja?
Würdest du das
und
machen?
Ohne Taste, wo die Taste C fehlt oder was, gell?
Na, dann sagen wir mal, ein Yamaha PSR 8, das hat keine Anschlagsdynamik, keine gewichtete Tastatur und du kannst kein Pedal anschließen. Würdest du darauf spielen oder würdest du dann sagen, ich bringe mein eigenes Piano?
Oh, ich habe es gelegentlich schon mal gemacht, sagen wir es mal so. Aber so. Die Ansprüche wandeln sich tatsächlich. Ich habe ja immer weniger Lieder tatsächlich am Klavier. Ich kann auch Programme spielen, wo kein Klavier drin vorkommt, wo man dann eben ein, zwei Lieder austauscht, ja, passt.
Genau. So, und so ähnlich ist das mit der Wagenknecht. Warum soll die ihr eigenes Klavier mitbringen? Ja, das ist so. Du, Tobias und ich, wir haben ja komplett alles selber da. Wir haben eigene Technik, wir haben also eine eigene Lichtanlage, eigene Tonanlage, und unsere Instrumente haben wir sowieso, Mikrofone, alles. Aber wir versuchen natürlich, wenn es irgendwie geht, das zu nutzen, was vor Ort ist. Mhm. Und zwar aus einem einzigen Grund. Abbau. Das ist der einzige Grund. Es geht nicht um den Aufbau, nicht ums Einmessen, das Mitschleppen, das ist alles nicht schlimm. Es geht nur um den Abbau. Denn mein Bruder und ich, wir nennen ihn den Telto-Rekord oder Kleinmachnow-Rekord, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir haben es mal geschafft, vom Ende einer Veranstaltung, und die war nicht schlecht, das muss ich wirklich sagen, Kleinmachnow war das, glaube ich, es war nicht schlecht, war eine schöne Veranstaltung. Vom Ende der Veranstaltung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Autoschlüssel drehten, um nach Hause zu fahren, 12 Minuten zu brauchen.
Ach.
Und in diesen 12 Minuten war noch ein Gespräch mit einem alten Klassenkameraden meines Bruders drin.
Also, dem wird ja wirklich viel Zeit eingeräumt, dem Klassenkameraden.
Ja, der musste auch los, aber das war auch ein Sonderfall. Wir konnten das Auto wirklich direkt hinter der Bühne parken und brauchten alles quasi nur reinzuschieben ins Auto. Und wir mussten auch nichts aufbauen, wirklich nur unsere Instrumente. Aber das ist der sogenannte Kleinmachnow-Rekord, dass wir nach 12 Minuten auf dem Heimweg waren. Und nun ist Kleinmachnow ja auch nicht so weit von Egeln entfernt. Also wir waren quasi schneller zu Hause, als wenn wir im Kabarett gespielt hätten.
Gewusst,
egal. Ja. Darum geht es nicht. Es geht um die Faulheit von Sarah Wagenknecht. Wir haben ganz, ganz viele kleine Themen und sind jetzt schon mal bei 26 Minuten.
Genau, also es gab von letzter Woche noch ein kleines Ereignis, worüber wir nicht gesprochen haben. Der Mindestlohn wird angehoben. Mhm. So. Und das wurde ja groß kritisiert. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Fan von, was immer in den Nachrichten kommt oder in den Kommentaren, dann heißt es 41 Cent mehr Mindestlohn, davon kann man sich ein Brötchen kaufen. So, das ist natürlich vollkommener Unsinn, denn man arbeitet ja 40 Stunden die Woche, man wird sich aber pro Woche kein 40 Brötchen kaufen.
Naja, manche
das ist
schon.
Genauso, wie dass man im Saarland nicht 600.000 Mal Fußball spielt, weil es 600.000 Fußballfelder oder wie viel auch immer ist. Also solche Vergleiche sind beschissen, weil es immer sagt, oh, der Staat ist so geizig, da sollen wir was drüber wachsen lassen.
Genau. Und, sollen sich ja mal ein paar Gelder geben?
Ja, und es ist also immer, eigentlich müsste der Staat mal, also auch Hartz IV oder so, oder Bürgergeld, mal einfach nicht erhöhen, weil dann gibt es auch keine dämlichen Vergleiche, die dem Staat Geiz unterstellen.
Genau.
Es geht ja immer nur um den Inflationsausgleich. Bei Hartz IV ist es eben das Problem, dass der nachgelagert ist, also dass quasi die große Erhöhung erst jetzt bei so einer hohen Inflation erst ein Jahr später kommt. Und jetzt beim Mindestlohn gibt es tatsächlich die Kritik, dass 41 Cent bezogen auf 12 Euro ja nun wirklich nicht die Inflation abbilden der letzten Zeit. Und da habe ich mal, genau, das hat mich jetzt interessiert, da habe ich mal nachgerechnet und nachgeschaut. Also die Mindestlohnkommission, die tagt alle 2 Jahre. Und dann beschließt sie eine Erhöhung. Das hat dann Gesetzeskraft, weil das soll eben nicht politisch entschieden werden. Die letzte Erhöhung war, oder der letzte Vorschlag war in 2020, und dann hat 2022 der Bundestag gesagt, so, jetzt erhöhen wir mal, weil es im Koalitionsvertrag steht, auf 12 Euro. Und da wurde quasi einmalig außer Kraft gesetzt, diese Kommission. Und ab da sollte sie dann, da wurde dann ein Jahr dazugegeben, also dann quasi 2020 auf 23, 3 Jahre Pause, das nächste Mal dann wieder 25 nach 2 Jahren. So, und jetzt besteht diese Kommission aus 3 Leuten von den Arbeitnehmern, 3 von den Arbeitgebern und einer Vorsitzenden. Mit diesen 4 Stimmen, Arbeitgeber und Vorsitzende, wurden die Arbeitnehmer jetzt überstimmt mit diesen 41 Cent. Weil, und das ist tatsächlich sehr seltsam, die haben sich nicht an den 12 Euro orientiert, sondern an den 10,45 Euro, die es vor der außerplanmäßigen Erhöhung waren. Die sagen, ja, was wir zuletzt beschlossen haben, das nehmen wir als Maßstab.
Ist auch alles völlig in Ordnung. Pass auf, jetzt tönt ja mein Parteivorsitzender, der Lars Klingbeil, tönt ja jetzt schon wieder rum, wir müssen eigentlich auf 14 Euro hoch. Das ist ja schön, das kann die Politik immer fordern, weil das ist ja wirklich, das zahlt nicht der Staat. Also auch teilweise, der Staat hat ja Angestellte, sondern das zahlen ja die Arbeitgeber, also ich zum Beispiel. Nun muss ich aber auch dazu sagen, Mindestlohnerhöhung hin und her. Wer tatsächlich in diesen Zeiten noch Leute findet, die für den Mindestlohn arbeiten, und gute Arbeit machen, herzlichen Glückwunsch. Also ich habe bei mir im Unternehmen, habe ich tatsächlich, soweit ich weiß, niemanden, der für Mindestlohn arbeitet. Weil dafür würde auch keiner mehr für einen... Es ist jetzt nicht, dass wir 5 Euro über Mindestlohn zahlen oder so, weil wir haben ja wirklich Pauschalkräfte, gerade an der Gastronomie. Aber es betrifft uns trotzdem, glaube ich. Aber es ist einfach so, also wer noch für Mindestlohn beschäftigt, Toi, toi, toi.
Ja, also so, so ist ja
sehr meistens, ja gerade in der Gastronomie, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, zahlen ja viele offiziell Mindestlohn und zahlen dann schwarz. Aber auch das ist ja mehr als Mindestlohn.
Ja, nicht im Sinne des Staates, aber schon so, ja. Klar, also das, dass es Arbeitnehmern zurzeit einigermaßen gut geht, dass sie sich oft Jobs aussuchen können oder zumindest Jobs verweigern können oder was auch immer, das ist ja unbestritten. Aber es geht ja schon um die, die halt in prekären Jobs sind, Vollzeit arbeiten und davon nicht leben können. Und für die muss es diese Untergrenze geben, egal. Also das betrifft ja auch viele Millionen Leute, die genau diesen Betrag, diese 12,41 Euro dann ab nächstes Jahr kriegen. Genau. Und da muss man dann schon sagen, ist das ein korrektes Handeln, dass man einfach sagt, wir ignorieren, was der Bundestag zwischenzeitlich beschlossen hat, nämlich die Erhöhung um über 1,5 Euro und nehmen einfach unseren letzten Betrag, weil wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben.
Ja. Finde ich insofern auch okay, weil muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Mindestlohnkommission ja an sich eine gute Idee, damit eben diese Entscheidung nicht mehr politisch getroffen wird. Und diese 12 Euro, das war ja eine willkürliche Zahl.
Genau, und die war ja schon, die wurde ja eigentlich im Koalitionsvertrag schon geschrieben, vor der großen Inflation und wurde dann verabschiedet mitten rein, also dass dieser Betrag dann ja schon auch nicht mehr das war, was eigentlich angedacht war, aber so war es halt und im Gesetz steht halt, das wurde ja dann geändert, steht 12 Euro und diese Kommission beschließt dann die Erhöhung. Das müsste, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch in Karlsruhe landet. Und dann schaut man sich im Gesetz an und dann steht da ziemlich ausdrücklich, dass man genau von diesem Betrag, der halt gerade gilt und nicht von einem, den man sich früher mal, den man früher mal hatte, da entlang geht.
Dazu kommt nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz muss man ja davon ausgehen, dass der Mindestlohn jetzt wahrscheinlich sowieso 12 Euro wäre, also egal, was die Regierung beschlossen hat.
Ja, das ist aber der Unterschied. Also es gibt einen Ökonomen, der auch beratend tätig war auf Arbeitnehmerseite und der sagt, es müssten also mindestens 13,60 Euro sein, wenn man allein die Inflation ab dem Oktober nimmt. Und wenn man also jetzt, ja, wenn man diese 12 Euro nicht einpreist, sondern 10,45 Euro, dann wird es trotzdem, also es ist trotzdem weniger als gedacht, weil man kann ja sich dann auch immer aussuchen, welche Prognosen für die künftige Inflation, also man weiß ja noch nicht, was Ende dieses Jahres dann die Jahresinflation sein wird. Und da nimmt man jetzt eine Prognose und da gibt es dann die Prognose der Bundesbank, dann gibt es die Prognose des Statistischen Bundesamtes, von privaten Wirtschaftsforschungsinstituten und dann nimmt man sich einfach das Niedrigste raus, was da als Prognose rumschwebt. Und die wird genau jetzt ja auch, oder also man braucht ja eine Prognose, man kann es ja wirklich noch nicht in Zahlen fassen.
Und was auch noch dazu kommt bei dieser Geschichte, also ich jetzt wieder als Arbeitgeber muss das tatsächlich sagen, das war ja vorher, was als Minijob galt, war ja vorher der sogenannte 450-Euro-Job. Das ist jetzt ein 520-Euro-Job nach der Erhöhung des Mindestlohns, weil, und ich sehe das auch bei uns, du kannst ja, wenn du den Mindestlohn auf 12 Euro anhebst, dann müssten die einfach für das gleiche Geld weniger arbeiten. Also haben die jetzt diese Zuverdienstgrenze sozusagen auf 520 Euro. Die müssen also jetzt nach der nächsten Mindestlohnerhöhung theoretisch auf 560 Euro erhöhen.
Ja, also das ist natürlich auch, im Gesetz steht es ja nicht als 520-Euro-Job drin, sondern das ist im Volksmund und dass der immer laut Stoiber im ersten TV-Duell mit Schröder war das ja mal ein 36-Mark-Job. Also, und Schröder hat dann süffisant 630 korrigiert. Also das ist halt so. Wenn man sowas nach Beträgen benennt, ist das ja, deswegen heißt ja das Deutschland-Ticket auch Deutschland-Ticket und nicht 49-Euro-Ticket. Genau. Weil es nicht mehr so lang so heißen wird.
Genau. So. Und es wird es auch nicht mehr lange geben.
Genau, wir bleiben beim Geld. Ich habe noch eine Sache, nur auch beim Bundesverfassungsgericht ist diese Woche verhandelt worden, die NPD mal wieder.
Die, jetzt nicht mehr die Heimat.
Die Heimat, genau.
Die NPD hat sich umbenannt, was immer das auch bringen soll.
Ja, aber ja, jetzt gibt es die böse NPD nicht mehr. Genau, und die ist ja, also es gibt eine lange Vorgeschichte. 2017 hat das Bundesverfassungsgericht einen sehr langen Prozess beendet zum Thema NPD-Verbot. Und da hieß ein sehr salomonisches Urteil, die NPD ist zwar verfassungswidrig, aber sie ist zu unwichtig, um verboten zu werden.
So, etwas seltsame Argumentation, aber
genau, gut. Frage ist, was macht man dann, wenn sie wichtiger wird, aber auch verfassungswidrig ist. Aber ja, wenn dann keiner dieses Verbot beantragt, weil man wieder Angst hat, dann zu scheitern. Also jedenfalls, so gibt's. Und die haben aber dem Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet, so einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit festgestellt wird, die staatliche Parteienfinanzierung zu entziehen. Das ist dann passiert im Bundestag 2017, 18 wurde das dann in die Wege geleitet, sogar über eine Grundgesetzänderung.
Hat die AfD dem zugestimmt?
Das weiß ich nicht, das kann ich nächste Woche nachliefern.
Das würde mich echt mal interessieren, ob die AfD dem zugestimmt hat.
Du weißt, ich bin eine Servicekraft, ich werde dir das erzählen.
Wir sind ja auch ein Service-Podcast in dem Sinne.
Genau. Und also da gab es eben diese Änderung und die Prozedur sagt, also die Verfassungsorgane oder eins davon, es darf beantragen beim Bundesverfassungsgericht die Feststellung einer sozusagen Finanzunwürdigkeit. Denn allein das Urteil zur NPD von 2017 ist da keine Grundlage, sondern das müssen sie jetzt noch mal neu verhandeln und zwar schon nach 6 Jahren. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und dann kann man die Verfassungswidrigkeit für 6 Jahre beschließen und dann wieder neu. Also das heißt, und ich habe mal nachgeschaut, die NPD bekommt aktuell keine Bundesmittel mehr, weil sie eben bei Wahlen zu schlecht abschneidet. Man kriegt ja nur Geld, wenn man im Bund über 0,5% liegt, also bei Bundes- und Europawahlen und bei Landtagswahlen über 1%. Und das war eben zuletzt 2016 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern so. Seit diese Landtage aber nicht mehr, also nochmal neu gewählt wurden, 2021 gibt es eben kein Bundesland, in dem die NPD über dieser Schwelle liegt. Sie haben also seit 2017 bis 20 2,5 Millionen Euro bekommen. Mhm. Allein wegen dieses langen, also wenn jetzt das Verfassungsgericht höchstwahrscheinlich beschließt, dass die eigentlich nichts mehr kriegen sollten, dann ist das für den jetzigen Zeitpunkt ziemlich scheißegal, weil sie zurzeit sowieso nichts kriegen, weil sie ja zu unwichtig sind. Aber diese 2,5 Millionen der letzten Jahre, die hätten sie eigentlich vielleicht auch, ja, die dürfen sie behalten. Also da muss man wirklich sagen, das ist wirklich Deutschland at its best. Deutsche Bürokratie und deutsche Verfahrensdauer at its best.
Genau. Das muss aber eben auch immer gründlich ausdiskutiert werden.
Ja.
Und wir dürfen bitte die Kaffeepause um 9 nicht vergessen.
Und jetzt waren sie ja nicht mal da bei dem Prozess. Die haben ja ihre Beteiligtenbank einfach leer gelassen. Da muss man sich mal vorstellen, das ist ja Wahnsinn. So, das hätte man ja, wenn man das gleich gewusst hätte, da hätten wir ja sagen können, okay, wenn ihr nicht dabei sein wollt, wenn wir über euch beschließen, dann machen wir es gleich. Aber so läuft es ja halt nicht. Okay, also das nur zu diese 2,5 Millionen, die kommen also zu den 243 Millionen vom Scheuer noch oben drauf, für gute Zwecke Geld ausgeben. Das kann die Bundesregierung.
Ach, naja.
So, dann
was haben wir noch?
Also kleine Nachträge. Also in Bremen gibt es jetzt Rot-Rot-Grün seit gestern. Also wieder, immer noch. Haben wir ja nach der Wahl darüber geredet und seitdem fiel das aus irgendwelchen Gründen aus unserem Augenwinkel heraus.
Und wir wissen Quod licet Jovi, ot licet Bovi oder so ähnlich. Ja, egal.
Genau, Andreas Bovenschulte alias Bovi ist jetzt dabei. Dann haben wir einen herzlichen Glückwunsch an Hildesheim. Warum? Hildesheim hat jetzt die älteste Tageszeitung der Welt, weil die Wiener Zeitung, die es seit 1703 gab, ihr Erscheinen eingestellt hat.
Okay.
Also das ist sozusagen ein Rekord, nicht aus eigener Kraft, den jetzt die Hildesheimer Zeitung hat.
Okay, okay.
Und ich habe, ich wollte noch 2 Korrekturen anbringen. Letzte Folge habe ich hast du erzählt, genau, ich will dich korrigieren, dass Deutschland bei großen Turnieren noch nie auf dem 4. Platz in der Gruppenphase war. Aber
ja, habe ich sowas angedeutet, ja.
Erich Ribbeck hat es tatsächlich geschafft. 2000,
aber Platz 4, ja, 2000.
Platz 4, ja. Sogar hinter England, die Platz 3 belegten und auch nicht weiterkamen. Also damals kamen Portugal und Rumänien weiter. Mhm. Und das war Platz 4, das einzige Mal. Völler 2004 hat tatsächlich Platz 3 geschafft. Und da gibt es dieses berühmte Bild, wie er so vom Feld geht und so die Schultern zuckt und sagt, ich kann ja auch nichts dafür. Aber immerhin, Rudi Völler bis heute erfolgreich.
Aber es war nur bei Europameisterschaften, das muss man dazu sagen. Es war sowohl 2000 Europameisterschaft als auch 2004 Europameisterschaft.
Ja,
es war keine Weltmeisterschaft. Und wobei, da macht der Deutsche ja keinen Unterschied. Und wir wissen, die Finalpaarungen der letzten Jahre waren ja ganz oft Europameisterschaften.
Ja, das stimmt.
Also zumindest die Halbfinalpaarungen.
Und ich habe vom NATO-Manöver gesprochen, das jetzt da im letzten Monat stattfand. Und das stimmt nicht. Es war kein NATO-Manöver, es waren also fast nur NATO-Staaten dabei. Auch nicht alle, aber Japan und Schweden, das ja hoffentlich bald zu uns auch gehört, waren auch dabei. Also es war ein Manöver unter deutscher Führung quasi mit ausgewählten Staaten.
Genau.
So, also da das ist eine Kleinigkeit, aber muss ja trotz allem auch korrigiert werden.
Genau.
So, wir reden heute nicht mehr über die Kollegin Christine Preyon. Das wäre
wen nämlich das interessiert, empfehle ich den Podcast H2SO, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da haben wir da nämlich schon intensivst drüber gesprochen.
Ja, weil ich also nur sagte, das wäre nämlich auch die Rubrik Sebastian und Tillmann bashen eine ehemalige Kollegin. Also das ist einfach immer dasselbe. Irgendwelche, man fühlt sich irgendwie schlecht behandelt und driftet dann ab, kriegt dann Applaus von Leuten, die man angeblich nicht haben will, von Impfgegnern und von Ukraine-Hassern und so weiter. Also das passt ja irgendwie alles immer zusammen. Deswegen,
ich möchte an der Stelle vielleicht nur einen Satz zitieren, den Sie im Spiegel-Interview, ich weiß nicht, ob es ein Interview, aber zumindest habe ich im Spiegel gelesen, dass Sie sagen, mir ist schon klar, dass ich sowieso falsch verstanden werde. Und das ist geil. Egal, was ihr macht, sagt immer von vornherein, mir ist klar, dass ich sowieso falsch verstanden werde. Geht fremd und sagt von vornherein, mir ist klar, dass ich hier sowieso falsch verstanden werde.
Genau, also es war nicht im Spiegel, sondern im Kontext. Das ist so eine schwäbische Widerstandszeitung, also sozusagen aus dieser Bahnhofsbewegung.
Da wurde aber im Spiegel zitiert.
Genau, aus dieser Bahnhofsbewegung Stuttgart 21 entstanden. Die sind nicht in allen Themen so bestimmt, aber jetzt haben sie ihr mal eine Bühne geboten. Sie sagte ja, ich habe jetzt irgendwie gesundheitliche Probleme. Es kann sein, dass es von der Impfung kommt, es kann aber auch sein, dass es von der Corona-Infektion kommt. Aber sicherheitshalber behaupte ich einfach mal, das wäre ein Impfschaden.
Postvac, ich finde das Wort allein schon toll.
Genau, aber das ist natürlich, das zeigt, wes Geistes Kind sie ist. Also sie hätte sich ja nicht, das ist ja das Dumme, weil die Impfgegner können es ja auch nicht so toll finden, dass sie ja irgendwie damals schwach geworden ist und mitgemacht hat bei der Impfung.
Sich impfen lassen, genau.
Aber gut, wie gesagt, wir wollen eigentlich nichts reden und deswegen lassen wir es auch. Ich habe übrigens jetzt neulich im Kino gesehen, da hat sich so ein alter Mann so durch lauter Schwierigkeiten gekämpft, gegen irgendwelche Nazis gekämpft und dann habe ich gemerkt, es war gar nicht Indiana Jones, sondern es war einfach Joe Biden.
Ah, das hast du im Kino gesehen, okay, aber alles gut.
Naja, irgendwie muss man den Gag noch verfeinern, also ich werde mal dran arbeiten.
Bist du ein regelmäßiger Kinogänger?
Leider nicht. Hast du diesen Indiana gesehen?
Nein,
oder?
Natürlich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein riesen Indiana Jones Fan wie die meisten.
Wer ist das überhaupt? Also genau. Das ist doch Wahnsinn. Wie kann sowas 8 Teile haben?
5. was ich jetzt aber überlege, ich werde ja im September mit meinem lieben Kollegen Lars Johansen aus Magdeburg ein Programm machen, das heißt Klappe das Letzte, weil wir beide ziemliche Filmnerds sind und ich bin jetzt schon am Überlegen, eine Szene zu schreiben, weil wir überlegen, ob wir Filme nachstellen oder irgendwie das Thema Politik und Filme miteinander in Beziehung setzen und ich werde wahrscheinlich eine Szene schreiben, wo es wirklich um Indiana Jones geht und sagen, er darf sich nicht mehr Indiana Jones nennen. Er muss sich American Native Jones nennen.
Ja, klar.
Ja, das geht ja eigentlich nicht mehr.
Geht wobei gar nicht. Ja, der Name ganze Indiana Bundesstaat, genau, der Bundesstaat Indiana, der muss gestrichen werden von der Landkarte.
Genau.
Ja, so, damit mit dieser Petition wollen wir schließen.
Genau. Und wenn ihr schreiben wollt, was ja auch dieses Mal wieder unglaublich erfolgreich gelungen ist, schreibt bitte an lucke@hengstmanns.de eine E-Mail oder kommentiert direkt auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de unter dieser Folge, liebe Zuhörenden. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, schön was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tillmann, auch dir wünsche ich, entschuldige, ich muss hier gerade ganz kurz, gut. Auch dir wünsche ich eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.